ARD.
Ich bin Carsten Möbius, Wissenschaftsjournalist und ich liebe große, außergewöhnliche und auch verrückte Fragen. Heute, wie kam die Frau an den Herd und der Mann an die Macht? Wenn wir abends in Familie zusammensitzen, dann gibt's immer mal die Frage, na Carsten, was steht denn bei dir wieder Schönes auf dem Programm? Und als ich so erzähle, dass ich vorhabe rauszufinden, wie unsere traditionellen Rollenbilder entstanden sind, da sagt meine Tochter gleich, da würde ich auch gern was beisteuern. Und tatsächlich macht's neulich Pling und eine Sprachnachricht war da.
Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ihr Männer euch so bedroht gefühlt habt, dass ihr uns hinter den Herd gesteckt habt, weil wir kriegen die Kinder, wir können besser mit unseren Emotionen umgehen, wir kommunizieren die besser, wir sind vertrauensvoller, wir sind weniger gewalttätig. Ich glaube, ihr habt euch so in Gefahr gesehen. Also ich meine, was können wir denn bitte nicht besser als ihr, außer Auto fahren und vielleicht Möbel aufbauen?
Naja, da sind eine Menge steile Thesen dabei. Aber was ich jetzt schon verraten kann, so war es wahrscheinlich nicht. Angst vor Frauen hat nicht so die Rolle gespielt, als die Männerherrschaft die Weltbühne betreten hat. An meiner Formulierung wird aber auch schon klar, es hat tatsächlich eine Zeit ohne die traditionellen Rollenbilder gegeben. Eine Zeit, in der Männer und Frauen Gleiche unter Gleiche waren.
MDR Wissen. Die großen Fragen in 10 Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt.
Man muss gar nicht drum rumreden. Frauen sind im Schnitt etwas kleiner als Männer, auch nicht ganz so schnell. Und natürlich bekommen Frauen die Kinder und stillen sie. Das ist der größte Unterschied, erklärt der weltberühmte Archäologe Professor Harald Meller aus Halle. Ach ja, sagt er, und dann ist da noch was ganz Entscheidendes, ein ganz wichtiger Unterschied.
Der größte morphologische Unterschied, den man so messen kann zwischen Frauen und Männern, ist in etwa beim Werfen, nicht? Männer werfen wesentlich weiter, wenn sie Speerwerfen nehmen oder ähnliches, als Frauen.
Aber das alles ist völlig unwichtig und spielt im Verhältnis zwischen Männern und Frauen überhaupt keine Rolle. Die Rede ist von einer Zeit, als unsere Vorfahren in Gruppen von 20, 30, 60 Menschen entlang der Flüsse und Küsten zogen, als Jäger und Sammler.
Männer und Frauen sind völlig gleich. 99% der Menschheitsgeschichte sind Männer und Frauen tatsächlich gleich. Warum? Weil sie über die Welt streifen in vergleichsweise kleinen Gruppen. Es besteht größtmögliche individuelle Freiheit. Und das bedeutet, es gibt keine Herrschaftsinstrumente. Es gibt keinen Besitz. Und man kann auch von der Gruppe, in der man ist, weggehen. Und das bedingt für jede Frau, aber auch für jeden Mann, eine hohe individuelle Freiheit und die Möglichkeit, im Grunde so zu leben, wie man möchte.
Klingt gut, ist aber noch lange kein schlüssiges Argument dafür, dass Frauen nicht doch von Anbeginn der Zeit lieber am Feuer gesessen haben, Kinder betreut und die Felle sauber gemacht haben. Richtig, sagt Meller, wir fangen ja auch gerade erst an zu reden. Es gibt deutliche Hinweise, dass es dieses traditionelle Rollenbild damals nicht gab. Skelettfunde zeigen beispielsweise, dass Frauen nicht nur Kinder gehütet haben, sondern sie zeigen, dass Männer und Frauen gleichen körperlichen Beanspruchungen ausgesetzt waren.
Das sehen wir, wenn wir uns die Skelette anschauen. Die Muskelansätze sind fantastisch. Professor Wulgemuth, der Radiologe hier, hat mir gesagt, er hat nie so perfekte Skelette auf dem Tisch liegen gehabt wie die Jäger und Sammler mit einer hohen Knochendichte.
Es spricht alles dafür, dass Frauen gemeinsam mit Männern auf Jagd waren. Auch weil man unterschiedlich schwere und lange Speere gefunden hat. Speere entweder für Jüngere oder eben für Frauen. Und, sagt Meller, in so kleinen Gruppen konnte man es sich gar nicht leisten, in Rollenklischees zu denken.
Weil natürlich solch kleine Gruppen große Unterschiede der Menschen benötigen. Die brauchen verschiedene menschliche Fähigkeiten. Denn Sie müssen sich vorstellen, in einer menschlichen Gemeinschaft, die so zusammenlebt, kommt es auf jedes Individuum an.
Es wäre einfach saublöd gewesen zu sagen, du bist eine Frau, du bleibst in der Höhle am Feuer, obwohl sie vielleicht am besten Spuren lesen konnte oder die Beste mit Pfeil und Bogen war. Auch schwanger sein, stillen und sich um Kinder kümmern standen den Frauen nicht im Weg. Sie waren trotzdem gleichberechtigte Mitglieder einer hochmobilen Gruppe. Denn Kinder wurden lange, etwa 3 bis 4 Jahre gestillt und so war die Wahrscheinlichkeit, schnell wieder schwanger zu werden, eher gering.
Und das bedeutet Geburtenabstände von 3, 4, 5 Jahren und das bedeutet, dass man vergleichsweise wenig Kinder hat. Weil man ja immer nur ein Kind mittragen kann. Das Kind, das bei dir ist und das abgestillt ist, das muss schon laufen können, also 3 bis 4 Jahre alt sein. Und wenn das der Fall ist, dann sind die Leute hochmobil. Und dann ist es zwischen Männern und Frauen auch kein Problem, weil beide das Gleiche zum Lebensunterhalt beitragen.
Kinder wurden in der Gruppe, in der Horde groß, zwischen vielen Erwachsenen und Gleichaltrigen, nicht nur in einer Familie. Und jetzt ist die große Frage. Was ist passiert, dass sich das Verhältnis zwischen Mann und Frau komplett verändert hat? Dass wir vom schwachen und vom starken Geschlecht reden. Dass Mädchen rosa Strampler kriegen und Jungs blaue. Bis hin zu der Idee, dass die Frau aus der Rippe des Mannes gemacht worden ist.
Sie wissen ja, eine Frau hat 2 Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen?
Es gibt eine Menge Theorien, was da warum passiert ist. Die meisten gehen davon aus, dass das alles vor etwa 10.000 Jahren angefangen hat. Zunächst haben besonders pfiffige Jäger und Sammler gemerkt, Mensch, da gibt's so schöne Flecken auf dieser Erde, da kann man sich ja niederlassen. Da gibt's 24/7 alles, was wir brauchen. Und damit passierten 2 entscheidende Dinge parallel.
Und in diesen sesshaften Zuständen kommt man dann auch dazu, dass man zum Beispiel Brei herstellen kann und mit Brei Kinder füttern. Und wenn du Brei herstellen kannst und die Kinder füttern kannst, dann kannst du die relativ schnell abstillen. Und wenn du die abstillst, dann wirst du durchs Abstillen wieder schwanger. Und dann bekommt man plötzlich jedes Jahr ein Kind.
Frauen werden immer mehr zu Müttern, weniger zu gleichberechtigten Partnern. Und gleichzeitig verändert sich auch die Rolle und die Funktion der Männer in der Gruppe.
Wenn du an so einer super tollen Meeresbucht sitzt, dann begehst du nicht schreien die Ungerechtigkeit, nicht? Du nimmst nämlich Land in Besitz. Und wenn du da also sitzt, dann wollen möglicherweise andere das haben. Und dann musst du das verteidigen. Und wenn du das verteidigst, benötigst du Söhne. Weil eins können Männer meistens besser, unglücklicherweise, nämlich Krieg. Weil sie etwas kräftiger sind und Männer haben auch mehr Testosteron und neigen mehr zur Aggression.
Und weil man weiß, dass Brüder und Schwestern, Cousin und Cousinen besser keine Kinder zusammen haben sollten, stellt sich zwar immer noch die Frage, wer die Gruppe verlässt und wegheiratet, aber unter den neuen Lebensumständen gibt es eigentlich nur noch eine Antwort.
Wenn wir uns die Kern-DNA anschauen und die Stammbäume analysieren, dann sehen wir eindeutig, dass die Männer zu Hause bleiben und die Frauen weggehen.
Eine schicksalhafte Entwicklung für die Frauen. Sie sind die, die in der Regel die Heimat verlassen müssen, die ihre Liebsten zurücklassen und in die Fremde gehen.
Und das führt dazu, dass die Frauen ungemein geschwächt werden. Weil wenn die Frauen weggehen in eine andere Gruppe, dann sind sie bei der bösen Schwiegermutter. Dann sind sie nämlich in einer Gruppe, in der sich nicht ihre Familiensolidarität haben, ihre Brüder, ihre Mütter, ihre Väter, sondern in der sie gegebenenfalls die Leute nicht kennen und in der die sozialen Beziehungen schwächer sind und in der haben sie dann das klassische böse Schwiegermutterproblem.
Und sie werden in der Fremde, wie gesagt, jedes Jahr schwanger. Und das ist so gewollt, denn in Zeiten der Expansion braucht man viele Menschen, vor allem viele Männer, um stärker und wehrhafter zu sein als andere Gruppen. Männer sind wertvoll als Krieger, Frauen, weil sie oft schwanger werden. Die häufigen Geburten führen aber auch dazu, dass Frauen öfter im Kindbett sterben. Frauen werden zu einem wertvollen Gut. Und das führt aber nicht dazu, was man auch vermuten könnte, dass ihr gesellschaftliches Ansehen steigt. Im Gegenteil, es läuft ganz anders.
Denn die Frauen werden so wichtig, weil ja die Kinder so wichtig werden, aber sie haben keine eigene Machtposition mehr. Sie werden zwar wertvoll, aber eher wertvoll im Wesen einer Mutter und nicht wertvoll als Partnerin, mit der man gemeinsam lebt und die Welt durchstreift.
Das ist also das Ende der Zeit, als Mann und Frau völlig gleichberechtigt Hand in Hand durch die Savanne und die Wälder zogen. Das ist die Zeit, in der Männer Krieger wurden, als sie angefangen haben, von Macht, Ruhm und Ehre zu träumen. Die Zeit, als Frauen angefangen haben, viele Kinder zu hüten, dazu noch Korn zu mahlen, das Haus auszufegen und die Socken zu stopfen. Das alles nahm vor 10 bis 5.000 Jahren seinen Anfang. Also das, von dem viele denken, es sei schon immer so gewesen und Gott gewollt.
Man ist auf diese Familie, auf die Besitzverhältnisse zurückgeworfen und in vielen Gesellschaften ist eine Frau eine Art wertvoller Besitz. Das sehen wir dann bei Heiratstauschsystemen und Ähnlichem.
Und mich erstaunt, dass ich schon wieder bei der Sesshaftwerdung lande. Sie war schon der zentrale Punkt, als ich wissen wollte, warum ich weiß bin. Sie war der zentrale Punkt, als ich wissen wollte, wie der Krieg in die Welt kam. Und jetzt ist sie schon wieder die Antwort auf die Frage, wie kam die Frau an den Herd und der Mann an die Macht?
Die Sesshaftwerdung ist der entscheidende Punkt. Die Sesshaftwerdung ändert alles. Und wenn Sie so wollen, kommt mit dem Ackerbauerntum Arm und Reich in die Welt, stark und schwach, und es kommt die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern in die Welt.
Hat es euch gefallen? Gibt es vielleicht sogar was zu meckern oder vielleicht sogar eine neue Idee für ein neues Thema? Schreibt an großefragen@mdr.de. Die Adresse steht auch unten in der Podcast-Beschreibung.
Die großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR-Wissen-Podcast von und mit Carsten Möbius.